als wir in Indien waren und vieles im Konzept von Religion gehört haben. Also wenn wir im Auto waren und die Taxifahrer haben die Gebetslieder gehört, während wir gefahren sind. Oder als wir in diesem Tempel waren, wo diese riesigen Lautsprecher waren und es so wahnsinnig laute Gebetslieder abgespielt wurden. Das verbinde ich damit. Also auf jeden Fall gehen die total in den Körper rein. Vor allem, wenn es halt Rhythmen sind, die Tänze unterlegen, logischerweise, jetzt aus Film. Sehr laut auf jeden Fall. Und also der Rhythmus definiert das Lied meistens sehr stark.
In den Filmen habe ich das Gefühl, ist es so, dass die Musik meistens so gute Laune verbreitet. Und was mir so spontan einfällt, sind zum Beispiel die Trommeln, die häufig präsent sind und so einen starken Rhythmus kreieren, zu dem man sich dann gerne bewegen möchte oder tanzen möchte oder so. Und die halt so gute Laune verbreiten.
Also ich war schon mal auf Sri Lanka und da bin ich Bus gefahren. Und da kam, ich denke, tamilische Musik. Ja, es war rhythmusbetont und recht flott die Musik. Und das hat einen so aufgepusht. Und das hat richtig gute Laune gemacht. Und es war auch sehr laut. Und ja, ich hatte gute Gefühle dabei.
Aber was mir da auch immer häufig auffällt, dass der Gesang auch anders ist und dass es so beim Singen so Schnörkel in der Stimme gibt, was jetzt so irgendwie zum Beispiel bei deutscher Musik gar nicht so ist.
Das sagen Nicht-Tamilinnen über tamilische Musik, die sie schon mal gehört haben.
Wir wollen in dieser Folge aufdröseln, welche Arten von tamilischer Musik es gibt und wie wir diese einordnen können.
Ihr hört viele unterschiedliche Musiksnippets und wir stellen euch aktuelle tamilische Independent Artists vor. Ilamayil Kalvi, Silayil Elitte.
Ja, das bedeutet, das, was man in jungen Jahren lernt, bleibt wie in Stein gemeißelt hängen. Und warum haben wir denn dieses Sprichwort für diese Folge ausgesucht?
Wir haben es ausgesucht, weil wir beide tamilische, klassische, in Anführungsstriche klassische Musik gelernt haben. Und wir haben so einige Teile bis jetzt nicht hinterfragt bis zu dieser Folge und auch viele Sachen noch behalten. Und deshalb wollen wir mal schauen, wie das so weitergeht. Vielleicht können wir ja noch mal später darauf zurückkommen.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu Achapele, eurem deutsch-tamilischen Podcast. Ich bin Abby.
Und ich bin Meg. Das Veröffentlichungsdatum dieser Folge ist der 27.11. Das ist für TamilInnen weltweit ein wichtiger Gedenktag. Der Bürgerkrieg in Sri Lanka hat viele Opfer gefordert und der 27. November markiert den ersten Kader, der im Freiheitskampf der LTTE sein Leben verloren hat. Deshalb wurde der Tag als Gedenktag für alle gefallenen Krieger in Sri Lanka, also tamilische Krieger, festgelegt. Und wir wollen aber auch an alle Opfer, die im Krieg ihr Leben verloren haben, und an die Gefallenen im Krieg denken und eine Minute schweigen.
Klassische tamilische Musik, da habe ich bisher als erstes immer an sowas hier gedacht. Das war Kannanada, ein klassisches Lied aus der karnatischen Musik, das man recht früh in der Gesangs- oder Instrumentenausbildung lernt. Ein anderes Lied, das wir auch beide sehr früh schon gelernt haben.
Lambodara,
Die kanadische Musikausbildung besteht in der Regel aus 6 bis 7 Lehrjahren bzw. Stufen, die mit einer schriftlichen Theorieprüfung und einer Praxisprüfung abgeschlossen werden. Das könnt ihr zum Beispiel in den Bereichen Gesang, Geige, Mridangam, das ist ein Percussion-Instrument, oder Vune, einem Saiteninstrument. Wer alle Prüfungen abgeschlossen hat und die Techniken der kanadischen Musik beherrscht, kann dann zum Beispiel Performances auf die Beine stellen, wie Bombay Jayashri mit Band aus Indien. An den letzten 2 Beispielen hören jetzt diejenigen, die Tamil sprechen. Moment, das verstehe ich ja gar nicht. Das liegt daran, dass viele alte kanadische Songs auf Sanskrit sind. Laut dem indisch-tamilischen Filmhistoriker S. Theodore Bhaskaran stammt die kanadische Musik von Brahmanen und war bis zur Erfindung des Grammophons nur diesen zugänglich und für diese auch erlernbar. Erst danach ist die Musik auch zu anderen Gesellschaftsklassen durchgedrungen und dort populär geworden.
Die Problematik dabei ist, dass kanadische Musik seitdem auch als Wegweiser für tamilische Musik verstanden wird. Vor Beginn des 19. Jahrhunderts wurden von Tamilinnen aber schon Volkslieder über alles Mögliche gesungen, zum Beispiel über die Kolonialzeit. Beim Arbeiten auf dem Feld, bei Beerdigungen. Aber auch zu Ehren von Sprache, Heimat und Kriegsgefallenen. Der Bürgerkrieg in Tamil Eelam hat die örtliche Musik auch stark beeinflusst. Die tamilische paramilitärische Organisation LTTE hat ab den 90er Jahren eigene Musik produziert. Über den Freiheitskampf, über Mavirer, also die gefallenen Soldaten, über Flucht und über den Gründer der LTTE.
Charakteristische Parts für Volksmusik sind Elelo und Ailasa. Bis heute werden diese Begriffe in einem bestimmten Rhythmus verwendet, wenn TamilInnen schwere körperliche Arbeit leisten. Außerdem singen sie über Geschichten und Situationen so, wie sie passieren oder passiert sind. TamilInnen haben viele historische Ereignisse und Traditionen durch Gesangseinlagen wie Kute oder dem satirischen Format Villeparte von Generation zu Generation weitergegeben. Beides fällt unter Volksmusik.
Sonia,
காவிரி யாரும் கை குத்தல் அரிசியும் மறந்து போகுமா? ஓ ராவணி பெண்களும் தொழுவிடும் கண்களும் தொலைந்து போகுமா? துளி 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 மழையாய் வந்தாளே, சுட 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 மறைந்தே போனாளே. பார்த்தால் பார்க்க தோன்றும் சிறுத்து வச்சுக்கிட்டாத கண்ணால என தின்னாடா செம்பண்ணி போ அரசம்புக்குள்ள ஊத்தி வச்சு நித்தம் குடிச்சு என கொண்டாடா முட்ட காட்டுல ஆரங்கட்டி வளமென்று யாரும்.
Das sind Kollywood-Hits aus unserer Kindheit. Kollywood beschreibt die indisch-tamilische Filmindustrie mit bekannten Schauspielern wie Sivaji, MGR, Rajinikant, Kamalasan, Vijay oder Ajit, Schauspielerinnen wie Saroja Devi, Kushbu, Nayandara und Regisseuren wie Balachandran, Maniratnam, Vetrimaran, Shankar oder Sudha Konkara. Und dann sind da natürlich noch die Menschen, die die Filmmusik komponieren, wie zum Beispiel MSV, Ilayaraja, A.R. Rahman, G.V. Prakash oder Anirudh Ravichandran. Sie haben quasi in den Händen, welche Musik sich in der weltweiten tamilischen Bevölkerung zur Popmusik entwickelt.
In Sri Lanka bzw. Tamil Eelam gab es auch eine eigene tamilische Filmindustrie, die aber durch den Krieg und durch Kollywood verdrängt wurde. Anfangs hatte die tamilische Bevölkerung Probleme, die Filme und die Musik aus Indien zu akzeptieren, weil sie ihre eigene Lebensrealität gar nicht wiedergespiegelt hat. Erst durch den tamilischen Radiosender Radio Ceylon, der Verbreitung von Kollywood-Filmen im Fernsehen und per Videokassette, stieg die Popularität.
Kollywood als indisch-tamilische Filmindustrie hatte also einen großen Einfluss auf das, was wir heute unter tamilischer Musik verstehen. Was ich daran schade finde, ist, dass diese Filmmusik ja irgendwie nie die Singer und Composer in den Vordergrund stellt, wie wenn du jetzt zum Beispiel ein Album unter deinem eigenen Namen veröffentlichst. Und dann gibt es ja noch Musik aus Tamil Eelam tatsächlich, wie eben die Volksmusik, die voll untergeht und die es ja jetzt auch nicht mal eben irgendwie auf Spotify oder im Radio zu hören gibt. Oder wie genau sieht das aus, Mac?
Also ich finde, dass die Composer, also beziehungsweise die Musikproduzenten, es gibt ja auch keine weiblichen momentan, das finde ich auch sehr schade bei tamilischer Musik, dass die schon eher ein also Credit bekommen als die Singer oder Sänger oder die im Hintergrund arbeiten. Also zum Beispiel auch Instrumentenspieler, die werden ja auch nicht in den Vordergrund gestellt. Das finde ich auch sehr schade bei tamilischer Musik.
Ja, also was ich jetzt meinte, war halt wirklich, also wenn du jetzt so ein Album kaufst hier, dann weißt du, das ist der Künstler, der hat die Musik mitgemacht und dann steht ja hinten noch drauf, wer da sonst noch so mitgewirkt hat. Und ich weiß noch, wenn wir früher CDs gekauft haben, du kaufst die CDs ja nicht nach Musik, sondern du kaufst sie nach Film.
Ja, genau. Aber das liegt daran, dass Musik halt mit Filmmusik verbunden ist. Es gibt zwar immer wieder Alben, die Produzenten selber herausbringen, aber die haben halt nicht so eine Popularität wie die Filmmusik an sich. Und zwar, Volksmusik ist so ab den 80er, 90er Jahren schon in Filmmusik vorhanden gewesen, also wurde schon eingebaut. Das kennen viele Tamilinnen, die jetzt zuhören, unter Gana. Das ist halt das, was wir oben halt auch erklärt haben, das, was bei Beerdigungen verwendet wird und auch bei anderen Festlichkeiten. Und das ist halt, es wird halt immer so ein bisschen aber verdrängt, weil die karnatische Musik als die klassische Musik halt dargestellt wird, was natürlich auch dazu führt, dass karnatische Musik auch anspruchsvoller ist und komplizierter gesehen wird. Also es ist nicht anspruchsvoller, es ist auch nicht komplizierter. Man kann das nicht miteinander vergleichen. Ich finde, das sind nochmal zwei verschiedene Musikstile. Du kannst halt nicht Hip-Hop mit Jazz vergleichen. Sind halt verschiedene Musikstile. Und ich finde auch, dass Volksmusik oder Ghana haben viel kompliziertere rhythmische Abfolgen. Und es ist auch oft so, dass im Gesang nochmal Sprecheinlagen kommen, wo dann Leute auch sprechen oder Sachen erzählen. Und das ist nochmal, finde ich, schwieriger, als jetzt nur eine Abfolge von einer bestimmten Melodie einfach zu singen. Und es sollte halt auch nicht, das, was ich schade finde, ist, dass auch, was auch in Indien und in Sri Lanka so ein bisschen das Problem ist, dass das halt als Nonplusultra gesehen wird, die karnatische Musik, obwohl alles andere auch natürlich zu unserer Kultur gehört.
Dann wollen wir natürlich noch weiter über das, das diskutieren, was wir bis hierhin gehört haben. Und das Erste, was mir da einfällt, ist, ich wusste gar nicht, dass ich schon auf Sanskrit gesungen habe. Das ist mir bis gerade echt nicht in den Sinn gekommen. Als Kind dachte ich, glaube ich, immer, ja, das ist einfach so altes Tamil, dass ich das einfach nicht verstehe. Und da haben wir wieder dieses Unbedachte, was wir in den letzten Folgen auch immer wieder hatten. Sanskrit, brahmanische Sachen, die in unserer Kultur schon so verfestigt sind, dass wir das einfach als unsere mit aufnehmen und das gar nicht hinterfragen. Und ja, also ich habe da mit meiner Mutter jetzt noch nicht drüber gesprochen, ob sie weiß, was wir denn da als 5-6-Jährige immer aufgetischt bekommen haben, weil Kannanada, Sri Kannanada zum Beispiel, das habe ich ja wirklich mit 5 schon gelernt, aber ich hatte keine Ahnung, was ich da singe.
Mhm. Ich hatte ja auch keine Ahnung, was ich singe, bis ich halt, ich weiß nicht, wann ich reflektiert darüber nachgedacht habe, aber das ist auch etwas, was ich einfach so gemacht habe, ohne jetzt darüber großartig nachzudenken. Und für mich war das auch eher so etwas auswendig lernen, was ich nicht wirklich verstehe, wie Gedichte im Deutschunterricht oder so.
Ja, früher Gedichte im Deutschunterricht auf jeden Fall, ja.
Habe ich auch nie verstanden, einfach auswendig gelernt und dann aufgesagt, musste man ja dann manchmal in der 5. oder 6. Klasse.
Ja.
Und das ist auch hier so. Und das finde ich jetzt nicht schlimm, weil ich mag die karnatische Musik auch. Ich finde das auch mega schön.
Ich mag die auch total. Also, ich finde es auch total beruhigend.
Ja, also ich mag, also das ist auch etwas, womit ich meine Kindheit auch verbinde. Und weil wir ja auch im Gesangsunterricht waren, irgendwie verbinde ich damit auch so ein bisschen zu Hause. Aber gleichzeitig hinterfrage ich halt so, also keiner hat mir erklärt, dass es eigentlich Sanskrit ist. Und obwohl wir einen theoretischen Teil haben, und ich glaube, als ich die erste theoretische Prüfung im Musikunterricht gehabt hatte, war ich 12, also schon relativ reflektiert, würde ich sagen. Und da, ich erinnere mich nicht, dass wir gelernt haben, dass es auf Sanskrit ist. Oder wir haben es gelernt, aber ich habe es nicht bewusst wahrgenommen. Ich weiß es nicht.
Ja, das glaube ich auch. Ich weiß noch, dass ich für diese Prüfung, schriftliche Prüfung, damals einfach nur Bulimie gelernt habe. Das war wirklich für mich einfach nur strunzdoof, alles auswendig lernen und bei dieser Prüfung alles raushauen, was ich dann wusste und teilweise ja auch Ankreuzsachen. Und bei der praktischen Prüfung weiß ich auch nicht, wie ich die bestanden habe, weil wirklich gut singen kann ich nicht. Aber da geht es ja anscheinend durch, wenn man gerade so das Technische hinkriegt. Und also das war für mich leider wieder, also ich weiß ja, dass du Musik total liebst. Ich liebe Musik auch, aber ich glaube, dieses Prüfungsding hat mir das damals kaputt gemacht.
Ja, mich hat das auch auf jeden Fall unter Druck gesetzt. Also ich hätte das lieber so locker gelernt, ohne Prüfungen und einfach nur das, was ich lernen möchte, auch nicht unbedingt in der Reihenfolge, vielleicht auch in einer anderen Reihenfolge, aber so, wie ich das möchte, also selber gestalten oder auch so ein bisschen mehr Freiraum und Zeit auch für das, was man erlernen muss. Aber ja, das hat mir das auch eigentlich versaut. Und also hier in der Diaspora ist das auch ein bisschen schwierig irgendwie. Also ich finde es auch in Deutschland immer wieder schwierig, eine Lehrerin oder einen Lehrer zu finden, die halt komplett irgendwie 6-7 Jahre da sind. Und bei der Person.
Wie viele hatten wir?
Ich hatte 6 LehrerInnen.
Ich war auch bei 3.
6 Lehrerinnen und ich habe, ich glaube, ich habe 7 Jahre Gesangsunterricht gehabt und ich bin, glaube ich, nicht weit gekommen und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich dadurch jetzt irgendwie besser singen kann oder schlechter singen kann. Das hat jetzt nicht viel damit zu tun, ob ich gut singen kann. Ich finde, Gesang ist auch etwas, was ich dann auch so ein bisschen an kanadischer Musik kritisiere. Es ist cool und man lernt auf jeden Fall, seine Stimme zu kontrollieren und auch hohe Noten zu singen und so. Und man kann auch vielleicht Lieder einfacher singen, aber ich finde, das hat einfach was mit Übung zu tun. Also wenn jemand Talent hat und ein Gehör für Musik hat und auch sich allgemein für Musik interessiert, das ist wie bei jeder Kunstform, wie bei Tanz, wie beim Zeichnen, wenn jemand kontinuierlich lernt, egal welcher Art, dann kann man irgendwann gut singen. Und wenn man halt ein gewisses Talent hat, dann kann man es eh irgendwie. Und das hat nichts damit zu tun, ob man jetzt eine kanadische Ausbildung hat oder nicht. Ich finde, das hat einfach keine Ahnung, Stimmlage, ob das der Allgemeinheit gefällt und so weiter und so fort zu tun. Und das finde ich halt schade, dass es in Indien und Sri Lanka so als Nonplusultra halt dargestellt wird. Was nicht schlimm ist, aber was dann auch dazu führt, dass andere Gruppen, die Gesang machen oder Musik machen, halt auch als unterdrückt gelten und nicht als richtig oder als richtig wahrgenommen werden, sondern dass es unter, ja, die singen eh vor sich hin kategorisiert wird.
Ja, ein Unterschied, den ich jetzt noch mal bemerkt habe, bei karnatischer Musik geht es ja meistens um so Götterverehrung, teilweise auch ein bisschen Sprache und so, aber es ist halt eher sehr religiös. Und wir durften ja zum Beispiel, wenn wir unsere Periode hatten, auch nicht zum Musikunterricht irgendwie bis zum so und so vielten Tag oder weiß ich nicht was. Also
echt? Oh. Ich wusste das nicht.
Also theoretisch, so war das bei mir, durftest du dann, also bist du halt, du musstest, bevor du das Instrument anfasst, halt einmal geduscht haben, weißt du, so Muluchere.
Ah, okay, ja, das daran, also an Instrument erinnere ich mich, aber an Gesangsunterricht, dass das jetzt irgendwie so.
Ja, aber beim Gesangsunterricht ist es im Prinzip ja auch, also ja, okay, ich glaube, ich hatte auch keinen Gesangsunterricht mehr, als ich meine Tage schon hatte, aber ja. Da hatte ich ja noch Geigenunterricht dann,
ja.
Und deswegen kommt mir das halt in den Kopf, aber das ist ja auch immer noch kanadische Musik, ne?
Ja.
Und das finde ich halt auch wieder so, Kunst und Religion hat wieder einen sehr, sehr engen, eine enge Verbindung, wodurch du da eben auch eingeschränkt wirst als Frau, wenn du das machst, mhm. weil dir das an bestimmten Tagen verboten wird. Und bei der Volksmusik, da geht es ja eher um alltägliche Sachen, um so Sachen, die gerade eben passieren. Da hat jeder einen Zugang zu. Mhm. Und das wirkt dann in Anführungsstrichen nicht so elitär wie kanadische Musik.
Ja, das war ja auch eine lange Zeit viele Klassen gar nicht zugänglich und der Unterricht an sich war auch sehr privilegiert und war auch, glaube ich, finanziell nicht möglich. Und es ist heute noch so, dass Gesangsunterricht im kanadischen Bereich relativ teuer ist und die Ausbildung auch sehr teuer sein kann. Es kommt auf die lehrende Person an, aber es scheint sehr teuer zu sein und viele Leute nehmen halt keinen Gesangsunterricht.
Ja, ist halt wie in Musikschule auch, ne? Also natürlich kostet das was und sowas zu lernen ist dann, hat dann immer auch ein bisschen was mit Finanzen zu tun. Aber ich sag mal, in der deutschen Schule hast du ja wenigstens noch Musikunterricht so, dass du die Möglichkeit hast überhaupt. Und es gibt ja auch viele Förderprogramme irgendwie, wie Jeki oder weiß ich nicht, irgendwelche anderen Sachen, Stipendien und sowas. Und das gibt es ja dann zum Beispiel im tamilischen Bereich gar nicht.
Also
für uns in der Diaspora.
Also für uns in der Diaspora nicht, ja. Ja, das stimmt.
Ja, also mhm. wir haben ja jetzt, wenn wir sagen, ja, ich gehe zur Musikschule, um auf also westliche Musik sozusagen zu lernen, können wir das ja nicht auch bei kanadischer Musik machen, außer du hast das Geld.
Ja, ja. Ich find,
das ist halt voll schade.
Ja, das stimmt, das ist echt schade. Es gibt zwar die Möglichkeit, aber das ist sehr oft mit finanziellen Sachen verbunden. Obwohl das hier gar nicht so teuer ist, finde ich. Aber wenn man zum Beispiel 3 Kinder hat im Haus.
Du hast aber gerade gesagt, das ist teuer.
Nee, das ist teuer in Indien und in Sri Lanka.
Ah, okay.
Aber nicht hier in der Diaspora ist das nicht so teuer. In Indien und Sri Lanka ist das noch relativ teuer und auch nur, also in der Schule wird das auch nur in bestimmten Bereichen angeboten und auch nur in bestimmten Klassen und für eine bestimmte Zeitperiode. Und hier aber hier in der Diaspora ist das eigentlich nicht teuer. Aber wenn man jetzt vorstellt, dass man jetzt irgendwie 2 Instrumente plus Gesang oder noch Tanz und dann noch 3 Kinder im Haus hat, also durchschnittlich 3, ne? Wenn man so schaut, ist das schon, kommt man schon auf eine gute Summe, glaube ich.
Und dann auch noch in die deutsche Musikschule schicken. Das ist ja ganz
ja,
oft so.
Ja, genau.
Also Leute mit kanadischer Ausbildung haben auf jeden Fall ordentlich geblecht. da können wir sicher sein. Wir haben ja vorhin auch ein bisschen angerissen, Krieg hat in der Musik, vor allem in der tamilischen Musik, auch eine Rolle gespielt. Kannst du da noch ein bisschen drauf eingehen?
Ja, also das Ding ist, es hat halt nicht bei der indischen tamilischen Musik jetzt unbedingt eine Rolle gespielt oder teilweise, aber nicht so stark wie in Ölam, also in Sri Lanka halt. Und es war halt so, dass in der Diaspora natürlich auch viele Ölam-Songs gehört worden sind, die von der LTTE teilweise produziert worden sind. Also wir hatten, glaube ich, über 60, 70 CDs nur mit Musik, die sich mit Krieg und mit Soldaten und mit Freiheitskampf und solche Sachen sich beschäftigt haben. Und ich weiß auch, dass es in vielen Haushalten so war, dass halt teilweise auch nur diese Musik halt gehört wurde. Und in Ilam war das natürlich auch so, dass dieser Freiheitskampf auch dadurch unterstützt wurde teilweise und auch so ein bisschen der Nationalstolz und Nationalismus dadurch auch so ein bisschen gefördert wurde, würde ich mal sagen. Ich selber oder persönlich habe manchmal das Bedürfnis, ein paar Songs zu hören, besonders jetzt, wenn Mavirnal ist, also wenn der Gedenktag an gefallene Soldaten ist, dann habe ich schon das Bedürfnis, Lieder zu hören, die irgendwie damit verbunden sind, weil wir ja auch an den Tag meistens ja in einer großen Halle waren und an die gefallenen Soldaten auch gedacht haben und auch an die Opfer des Krieges. Und das sind halt Sachen, womit ich auch teilweise meine Kindheit, also ein eher trauriger Zusammenhang, aber damit verbinde ich auch meine Kindheit teilweise und ich habe immer noch das Bedürfnis, manchmal das zu hören. Was mir noch während der Recherche so aufgefallen ist, weil wir gerade über Kaste und Klasse und so geredet haben, ist ja der Begriff Local.
Ja, ja.
Das haben bestimmt viele, viele tamilische Kinder schon gehört oder haben sich im Zusammenhang mit Filmen schon damit beschäftigt, bestimmt. Man sagt ja so zu lokalen Sachen, man ni tere lokalerke oder ide lokalerke.
Ja.
Das bedeutet, das heißt einfach nur, du bist lokal.
Ja, also du bist ortsgebunden eigentlich, ne?
Genau.
Ja.
Aber das wird immer ein bisschen negativ konnotiert. Also sowas wie ungebildet sein oder du hast das Wissen nicht oder du bist nur an diesem Ort gebunden und hast nur das Wissen über diesen Ort.
Also so ein bisschen, so ein bisschen wie wenn du sagst, ja, Dorfkind.
Genau, genau, genau.
Was halt nur die Perspektive aus dem Dorf hat und die Welt nicht kennt.
Ja, genau. Und damit wird auch so ein bisschen die Volksmusik verbunden. Local. Ghana ist local.
Ja, obwohl das einfach nur bedeutet, dass es halt örtlich
ja, genau.
angesetzt.
Ja, was genau.
Halt auch voll. Ja, aber das ist ja auch, ich glaube, das hast du also wenn wir jetzt in den deutschen Bereich gucken, hast du ja bestimmt auch so klassische Volksmusik, die eher, wo du dann sofort so an Jodeln denkst oder ne, an irgendwas aus den Alpen oder irgendwas Richtung Bayern. Und Weltmusik ist dann eh nochmal ganz was anderes. Und Klassik ist halt, wenn du in der Musikschule Mozart und Beethoven gespielt hast. Also ich glaube, das gibt es tatsächlich in jeder Kultur so ein bisschen. Wobei das bei uns halt auch echt nochmal krasser ist, weil, also ich hatte diese Trennung karnatische Musik, Volksmusik in Anführungsstrichen, was ja echt mega viel beinhaltet, überhaupt nicht auf dem Schirm.
Ja.
Für mich gab es halt immer nur karnatische Musik und Filmmusik, was beides aus Indien ist, hauptsächlich.
ja. Für mich war das auch lange Zeit so, bis ich halt, ich wusste das eigentlich schon vorher, aber bewusst beschäftigt habe ich mich halt während meiner Bachelorarbeit.
Erzähl mal ein bisschen über deine Bachelorarbeit, weil das hat ja so ein bisschen auch die Folge inspiriert.
Ja, also meine Bachelorarbeit hat sich mit tamilischen weiblichen Independent-Künstlerinnen oder Musikerinnen beschäftigt und in der Diaspora und dafür habe ich dann 5 Musikerinnen interviewt und habe dann so ein bisschen geguckt, wie die Independent-Musik hier beeinflusst wird und woher das kommt und wie die Künstlerinnen arbeiten, aber was das auch bedeutet, eine weibliche Person zu sein in der Gesellschaft, also in der tamilischen Diaspora und dann Musik zu machen und allgemein in der Gesellschaft, wie das wahrgenommen wird und mit welchen Themen sie sich beschäftigen und was halt auch in der Musik dann auch so ein bisschen herausgearbeitet wird, wie sie halt zwischen zwei Kulturen aufgewachsen sind und wie sie quasi in ihrer Musik damit auch ein bisschen umgehen.
Finde ich voll interessant. Eine stellen wir euch nachher noch vor. Ja, vorher noch so ein bisschen, also wir haben ja hier so ein paar Punkte aufgeschrieben, über die wir noch quatschen wollen. Musikinstrumente haben quasi eine Kastenzuordnung auch gehabt.
Ja, also zum Beispiel ist das heute noch so, dass Paramusik, das, was wir auch im Ajapula am Anfang übrigens verwenden, in unserem Intro, das ist oft sehr negativ konnotiert. Also es wird immer zu unteren Klassen oder unteren Kasten zugeordnet und was auch eine lange Zeit irgendwie als was Unreines auch gesehen wurde, weil Musikinstrumente bestehen ja auch aus der Haut von Kühen.
Ja. Also Leder und Fell und so wird ja dafür benutzt, ja.
Genau, und das ist dann meistens dann so ein bisschen negativ konnotiert, obwohl das auch teilweise in der Tempelmusik verwendet wird. Und Paramusik wird auch bei Beerdigungen benutzt, aber nicht nur. Also es wird in vielen, es gibt unterschiedliche Trommel, also Padre bedeutet eigentlich Trommel und es gibt halt unterschiedliche Padre-Arten und auch Trommelarten und die wurden halt für unterschiedliche Sachen benutzt und das wurde halt im Laufe der Zeit auch irgendwie so zu was, ja, Negativem gemacht oder auch etwas Niedriges gesehen, obwohl das nicht so der Fall ist, weil das ist die tamilische Kultur überhaupt. Das hört sich so cool an und immer wenn ich Padre-Musik höre,
es klingt richtig geil.
Also immer wenn ich Padre-Musik höre, kriege ich richtig gute Laune, habe richtig Bock zu tanzen und auch als ich in Indien war und als das auf der Straße gespielt wurde, das war einfach ein ganz anderes Gefühl als karnatische Musik, wo ich mich hinsetze im Musiksaal und einfach nur zuhören kann und nicht abfeiern kann. Ja. Da kann ich auf die Straße gehen und feiern, das ist doch richtig geil.
Ja, und also Padre-Musik kann man, ist ja schon auch mehr so das, was man vielleicht auch aus Südamerika kennt, ne, da ist ja auch diese Tanzkultur und so und das erinnert dann so ein bisschen da, wenn ihr jetzt irgendwie nach Vergleichen sucht. Ja, dann ist ein Aspekt natürlich auch, Volksmusik wird komplett auf Tamil gesungen und karnatische Musik nicht. Und karnatische Musik ist trotzdem aber das Präsentere gewesen. Was macht das denn dann mit Sprache?
Ja, das verändert halt die Sprache auch. Also wir haben ja auch ziemlich viele Sanskrit-Begriffe in unserer Sprache. Und wir können ja auch teilweise, wenn man sich nicht näher damit beschäftigt, weiß man ja auch nicht, welches Wort jetzt zu, also tamilisches und welches Wort Sanskrit ist. Es vermischt sich halt alles. Und man weiß halt auch nicht mehr, genau, was die Bedeutung hinter Sanskrit-Wörtern auch manchmal ist, weil man ja das gar nicht kennt oder den Ursprung gar nicht so nachvollziehen kann.
Aber wo zieht man denn da die Grenze? Weil ich weiß noch aus unserem Musikunterricht früher, dass wir manche Tilvaram mit Noten gesungen oder gelernt haben und andere ohne Noten. Und überall, wo Noten waren, wusste ich, das ist ja jetzt die karnatische Zuordnung quasi.
Karnatische Musik ist so in der Musik schon drin
gewoben. Verwoben.
Verwoben, ja. Genau, ich habe das Wort gesucht. Verwoben, dass das schwierig ist, auseinanderzuhalten. Aber ich finde, man hört das einfach am Klang auch ein bisschen teilweise. Ich finde, karnatische Musik hat viel ja, man muss viel mit der Stimme machen halt, ne? Man kann halt nicht so an Lautstärke und sowas ändern. Man muss schon in derselben Lautstärke bleiben, aber man muss viel mit der Stimme machen. Also viel mehr Bewegung in der Stimme auch haben.
Also es ist halt schon was Trainiertes, während eben Tilvaram zum Beispiel jeder einfach dahin singen kann. Dafür muss, und das ist ja auch im Tempel meistens so, dass das teilweise auch Leute machen, die halt absolut keine gute Stimme haben, was überhaupt nicht schlimm ist, weil darum geht's ja nicht. Und karnatische Musik ist halt schon auch trotz Götterverehrung eher dieses Performance-Thing?
Ja, auf jeden Fall.
Irgendwie?
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Sprache ist ja auch oft so, dass es abgrenzend also sein kann. Gegenüber bestimmte ethnische Untergruppen kann das ja unterdrückend sein, weil viele Leute können ja nicht Sanskrit sprechen oder verstehen ja auch nicht Sanskrit. Und wieso sollte man dann eine Sprache erlernen, also einen Gesang in einer Sprache lernen, wo man es eigentlich nicht versteht? Und das ist ja auch nicht zugänglich dann für viele, weil man damit ja auch nicht viel verbinden kann. Und Volksmusik ist ja, kann man viel einfacher erlernen, weil ich verstehe die Sprache, es ist und das, damit kann ich ja viel mehr Sachen verbinden. Und das ist dann halt viel einfacher für mich ja auch zu erlernen. Und deshalb ist das ja auch so immer noch so, dass es nur für bestimmte Gruppen immer noch zugänglich sein kann und für andere Gruppen dann wiederum nicht.
Aber siehst du das heute immer noch? Also es gibt ja auch weiße Menschen, die eine kanadische Ausbildung haben und das einfach alles runtersingen. Ob die dann genau wissen, was die da tatsächlich alles singen, ich denke schon, wenn man sich dann schon damit beschäftigt. Aber da ist ja eben dieser Zugang, von dem du gerade gesprochen hast, eigentlich auch nicht da.
Ja, aber ich finde es trotzdem schwierig, weil ich finde, wir können das halt nicht mit unserer Situation vergleichen. Weil ich finde, in Indien ist das immer noch in den Dörfern ja so, dass die jetzt nicht da unbedingt hier karnatische Musik lernen. Das ist ja immer noch so, dass die sich eher mit Volksmusik beschäftigen. Aber zum Beispiel, wenn man sich bestimmte Gesangswettbewerbe anguckt, die sind sehr karnatisch geprägt. Es gibt extra eine Runde nur für Karnatikmusik. Und es ist auch so, dass viele Sachen auf Basis der karnatischen Ausbildung auch immer kritisiert wird. Und wenn Leute oder wenn Kinder dann aus den Dörfern kommen, was wird bei denen am meisten kritisiert? Dass sie keine Technik haben. Du bleibst nicht in der Melodie, du musst an deiner Technik arbeiten und das fällt denen ja viel schwieriger, weil ein Kind, was kanadische Musik gelernt hat, kennt die Technik, muss es nur nochmal verschärfen oder vertiefen. Aber ein Kind, was nur durch Gehör gelernt hat, nur durch das Hören, für das Kind ist das ja vielleicht dann viel schwieriger. Es gibt natürlich Leute, die das dann auf Anhieb können. Aber die scheiden dann ja auch immer aus. Die scheiden dann relativ früh aus den Gesangswettbewerben. Und ich finde, das macht die Zugänglichkeit schon aus. Und das merkt man ja auch daran.
Krass. Ja. Da, also so habe ich jetzt gerade gar nicht gedacht, weil die Zeiten, in denen ich Super Singer und Super Singer Junior geguckt habe, sind schon sehr,
ja,
sehr lange.
Das sind,
aber ja, ich glaube, es gibt halt echt viele Tamilen und Tamilinnen in Deutschland, die sich das immer noch reinziehen und auch richtig.
Also jetzt wird es immer besser, aber das hat auch viel damit zu tun, dass die Einschaltquoten auch damit zusammenhängen, ne? Weil wenn ein Kind aus einem Dorf dahin geht, aus einem armen Verhältnis kommt, dann ist das natürlich ein Mitleidspunkt. Das ist genauso wie im deutschen Fernsehen, ne? Das ist ein Mitleidspunkt. Das heißt, viel mehr Leute gucken zu, viel mehr Leute schalten ein. Vielleicht schalten sogar Leute aus dem Dorf extra ein, um das zu gucken. Halt,
ja,
ne?
Public Viewing aus dem Dorf dann.
Ja, und ich glaube, das hat viel damit zu tun und nicht unbedingt damit, dass das halt, dass die halt gefördert werden in dem Sinne. Ja, ich finde, zu der kanadischen Musik kommt ja nochmal so ein bisschen die Filmmusik dazu, die auch so ein bisschen das Dörfliche verdrängt hat, weil es gab ja sehr viele Darbietungen, also zum Beispiel Kute oder Willeparte. Kute ist so wie Musical aufgebaut und Willeparte ist so ein bisschen erzählerisch mit Gesang zusammen und auch so ein bisschen
satirisch, sehr satirisch. Ich habe das immer geliebt, wenn wir das in der Tamilschule irgendwo auf irgendwelchen Veranstaltungen gehört haben. Da fand ich immer, das war das Beste.
Ja, genau. Dann singt da eine Person und die anderen singen halt mit. Dann stellt man so Fragen und dann versucht man so geschichtliche Ereignisse durch Kute und durch Willeparte darzustellen. Und früher war das halt so, dass diese Gruppen von Dorf zu Dorf gegangen sind und diese Darbietungen halt angeboten haben. Und das wurde halt durch die Filmindustrie quasi verdrängt, weil es dann ja Kinos gab, wo dann Leute in die Filme gegangen sind und da unterhalten worden sind. Und dann haben diese Darbietungsformen halt keinen Platz mehr quasi. Genauso wie Theater verdrängt wurde teilweise.
Also wenn wir uns jetzt tamilische Filmmusik angucken, ich finde, genretechnisch ist da ja echt alles dabei. Also wirklich alles. Dann hast du da so Hip-Hop-Stuff und dann geht's auf einmal über in Pop und dann ist es irgendwie, dann hast du jazzige Sachen, dann hast du funkige Sachen. Tamilische Filmmusik, Kollywood, macht echt alles in einen Film rein. Und teilweise sogar in ein Lied rein, dass ich da manchmal, ich weiß nicht, wo oben und unten ist.
Ja, aber das ist, ich liebe es, weil das ist für jeden was dabei. Es ist super phänomenal und es macht super Spaß, ein Album einfach durchzuhören und zu denken, warte mal, das ist so, wie funktioniert jetzt die Geschichte? Obwohl die Geschichten meistens ja immer gleich sind. Aber so für mich, jemanden, der gerne Musik, es ist einfach geil. Es ist einfach übertrieben geil. Ich bin auch eine Person, ich kann zwar R&B, Hip-Hop und so hören, aber tamilische Musik, irgendwie verbinde ich alles damit, aber das ist auch, weil ich damit aufgewachsen bin und ich verbinde einfach so viele Emotionen mit tamilischer Musik, das ist einfach was, ich liebe diese tamilische Musik, egal wie sehr ich es kritisiere, gesellschaftlich, sozial, politisch kritisiere, ich liebe einfach Musik, ich finde das einfach geil, ich würde es immer wieder hören und das ist so, für mich ist das auch so viel mit meinen Eltern und Kultur und was Tamilen auch ein bisschen ausmacht, das ist halt Musik.
Also wenn ich mir jetzt meine Spotify-Playlist angucke, was da so alles drin ist, dann ist da ist Metal drin, da ist Rock drin, da ist Alternative drin, da ist Punk drin, da ist aber auch Souliges und Funkiges und Jazziges drin. Und wenn ich dann aber tamilische Musik höre, kann ich, wenn ich den Film gesehen habe und das eben auch, das sind Sachen, da kennst du den Text, obwohl du seit 100 Jahren das Lied nicht mehr gehört hast. Und da finde ich die Musik total toll, ne? Aber wenn du mir das Gleiche mit englischem Text geben würdest, ich würde sagen, das ist Grütze. Ich glaube wirklich, ich würde sagen, was hat der? Und weil das einfach von früher noch so im Kopf ist, ist das einfach cool. Wir haben ja jetzt so ein bisschen Pop und Klassik quasi verglichen. Und es ist schon so, dass das, was als tamilische Popmusik gilt, kann man überhaupt tamilische Popmusik benennen? Gibt es das? Gibt es tamilische Popmusik? Nee, ne?
Nee, man kann sich benennen, aber man kann sagen, dass die Filmindustrie auf jeden Fall die Popmusik quasi bestimmt. Aber es gibt keine...
Es gibt gar nicht so diese Genre, ne, bei uns.
Nee.
Weil eben alles so gemischt ist. Also halten wir fest, Kollywood hat unser Verständnis von tamilischer Musik ordentlich beeinflusst und im Prinzip ist die indisch-tamilische Filmmusik auch die Schmiede von tamilischer Popmusik.
Deshalb ist der Einfluss von Kollywood-Musik auch in der tamilischen Independent-Musikszene hörbar. KünstlerInnen der tamilischen Independent-Musikszene sind die zweite Generation der TamilInnen in der Diaspora. Dazu gehören KünstlerInnen ohne Label, die ihre Musik unabhängig von Kollywood machen. Außerdem beschäftigen sich die MusikerInnen mit den Lebensrealitäten, die beim Aufwachsen zwischen zwei Kulturen auftreten. Der Hauptverbreitungsweg sind dabei die sozialen Medien. Viele MusikerInnen kollaborieren und networken darüber.
Wir wollen euch ein paar Musiker und Musikerinnen vorstellen. Als erstes schauen wir dafür nach Kanada. Da ist das Netzwerk aus Menschen im Kreativbereich nämlich viel, viel größer als hier in Deutschland, geschweige denn in Europa.
Sean Vincent de Paul, Torontos Rapstar, so betitelt ihn GQ India. Er mixt kanadische Musik mit Rap und Hip-Hop. This is the part that be getting me wildin', cause now they be telling this island is something for tourists and telling them this is some heavenly marvelous pearl of the Indian tropical vacation getaway. Welcome to paradise. Welcome to paradise. Eine Mischung, die früher undenkbar war. Im Interview mit GQ India sagte er, viele kanadische Puristen sehen Rap nicht als eine respektable Kunstform. Diese Sprache soll nicht mit den heiligen Instrumenten gemischt werden. Sean Vincent de Paul macht's trotzdem. Und das kommt weltweit gut an. Über 30.000 Menschen verfolgen seine Musik auf Instagram. Sein aktuelles Projekt, ein Collab-Album mit dem kanadischen tamischen Sänger und Produzent Yanshi. You will fall beyond Marie, made a promise unto me. We came off for the fly. Auf Cut the Boys singen und rappen die beiden zum Beispiel über Herkunft, Liebe und Freundschaft. Turn that wave to a riptide. Bang, bang, bang,
bang. Auch aus Toronto, Nav's 47. Hey, yenne paar. Naan yaar endru therigirada. Hey, unnai thaan. Yen per yenna marandaya. Don't be like Navini Akka. Selbstironisch geht sie mit ihrer Internetpräsenz um und macht kein Geheimnis daraus, dass sie den Erwartungen von Kamala Andy und Co. gar nicht erst gerecht werden will. Aber dann ja. Ihre Musik, mal rebellisch, mal ironisch, mal hardcore emotional. In Paddase aus ihrem Album Fresh Off the Boat singt sie über sich als Gangsterbraut. In ihrer aktuellen Single Mayura zeigt sie sich von einer ganz verletzlichen Seite und verarbeitet den Tod eines Partners. Auf Instagram glänzt sie vor allem mit ihren spontanen Rap-Einlagen und mit Worten an tamilische Menschen, die meinen, ihr Leben kommentieren und kritisieren zu müssen. Diluksen Jeyaretnam aus Dänemark hat seine Gesangskarriere mit Coversongs angefangen. Heute arbeitet er als Musical-Darsteller in Dänemark, wo er auch Musik und Theater studiert hat. Diluksen ist ein richtiger Allrounder. Er spielt Schlagzeug, Gitarre, Flöte, Keyboard, singt und produziert seine Musik selbst. Außerdem war er schon die dänische Synchronstimme von Genie in der Realverfilmung von Aladdin und hat eigene Kurzfilme mit Freunden gedreht.
Der Der Tamil-Deutsche Nirujan war 2015 Teilnehmer in der 5. Staffel des Gesangswettbewerbs Super Singer. Dafür hat er schon eigene Musik aufgenommen.
Chinna chinna poigalai solli Chandrayan nilalaiyum taandi uyire Unai naan marave manadai udaithaai.
Er ist gelernter Geiger und hat schon Songs mit der bekannten indischen tamischen Sängerin Shreya Ghoshal aufgenommen. In seinen Songs geht es vor allem um Liebe und dem damit verbundenen Schmerz.
You're only getting older, age is just a number, scary what they tell ya, just cause you're a woman, you focus on my come up, then you wait for me to fuck up, blame it on my mama, cause she gave me too much.
Sleepy R&B with an Eastern twist, so beschreibt BBC Pritz Musik. Die Singer-Songwriterin hat eine kanadische Musikausbildung, die sie für ihre eigene Musik nutzt.
Let's say I play it easy, yeah you wondering, I say tell me.
In ihrer Musik thematisiert sie das Leben als Frau zwischen zwei Kulturen und die Ungerechtigkeit zwischen Männern und Frauen. So verarbeitet sie den Cultural Struggle, mit dem sich viele Tamilinnen aus der Diaspora identifizieren können. Sie singt aber auch über Anziehung, Liebe und Beziehung. Ja, natürlich gibt es noch viele, viele weitere Singer, Songwriter und Producer, die in der Diaspora aktiv sind.
Ja, also wenn ich überlege, wen ich schon alles kenne, dann kann ich schon ein paar Leute aufzählen, die Musik machen. Apropos Leute, die ich kenne. Ihr könnt, wenn ihr euch für Independent-Musik interessiert und ihr Tamilisch könnt natürlich, ist die Voraussetzung, könnt ihr den Podcast schon mal hören. Das ist von TK Prakash und Agash. Das sind zwei Sänger, die auch in Deutschland Musik machen. Vielleicht könnt ihr mal reinhören. Die haben auf jeden Fall coole Themen abgearbeitet. Die reden nicht nur über Independent-Musik, sondern auch über andere Themen. Und Agash hat auch hat auch jetzt Anfang dieses Jahres einen richtig coolen Song rausgebracht, was Iron Maner heißt. Vielleicht, also ich höre diesen Song echt sehr oft. Also muss man, Agash, Props an dich. Das ist ein richtig cooler Song, den Princeton produziert hat. Also ich bin richtig stolz darauf, dass wir einen deutschen Künstler haben, der so coole Musik macht. Und ich bin gespannt, was die beiden auf jeden Fall auf die Beine stellen in der Zukunft.
Jetzt habt ihr mal so ein paar Menschen kennengelernt, die tamilisch sind und Musik auf Tamilisch oder Englisch machen. Und ich kann mir vorstellen, dass es echt viele Menschen da draußen gibt, die Bock auf eine tamilische Karriere hätten. Da gibt's aber noch so einige Hürden, die man dafür erstmal überwinden muss. Und da wollen wir jetzt so ein bisschen drüber sprechen. Viele Musikerinnen sind ja hauptberuflich Musiker. Das ist für tamilische Eltern erstmal ein Schock, wenn man das machen möchte.
Das liegt so ein bisschen daran, also natürlich wollen tamilische Eltern nicht, dass man Musiker wird, weil das belächeln wir immer in der zweiten Generation, aber das hat natürlich seinen Hintergrund. Das liegt daran, dass unsere Eltern natürlich eine Fluchtgeschichte haben und die Bildung und Arbeit als Priorität setzen, weil sie das halt nicht in ihre Heimat bekommen haben. Also Bildung,
ja, nicht machen konnten.
Genau, Bildung war etwas, was auch dazu geführt hat, dass der Krieg überhaupt angefangen hat, dass der Krieg überhaupt so ausgeartet ist teilweise, weil es eine Trennung gab. Also die Singalesinnen durften halt einen viel schlechteren Notendurchschnitt aufweisen als Tamilinnen für die Universität und dadurch wurden halt viel weniger Tamilinnen für die Universität zugelassen. Und wenn man eine Bevölkerung in einem Land ist, wo man weniger als 20% der kompletten Insel ausmacht und da schon nicht in der Bildung gleichberechtigt ist, dann kann man sich halt vorstellen, was für Benachteiligungen man hatte.
Ja, und dann kann man sich aber auch vorstellen, was für eine Angst Eltern hier haben, wenn die Kinder ankommen und sagen, ja, ich brauche kein Abi, ich will Musiker werden.
Ja, das auch. Und außerdem ist das ja auch so, dass Kunst ja nicht unbedingt etwas Verhöhntes bei uns ist. Also es wird ja auch immer sehr oft gefordert, Kunst, also auch Musik und Tanz.
Ja, aber als nebenbei zu dem, was man sonst
ja,
noch so
genau.
Macht.
Und das ist halt auch so, im Krieg ist das auch so gewesen, wieso immer Tamilinnen, die kennen das, die hier aufgewachsen sind, wieso man immer Arzt, Anwalt und Beamte werden soll oder Ingenieur werden soll, das hat auch seinen Hintergrund, weil im Krieg war das halt auch so, dass diese Berufe am sichersten waren. Also als Arzt, Anwalt oder Beamter, da wirst du ja nicht verfolgt oder irgendwie, also wurdest du oft nicht verfolgt oder wurdest auch nicht irgendwie das war kein unsicherer Job. Und deshalb wollen auch unsere Eltern, dass wir quasi diese Berufe anstreben, weil sie denken, dass es am sichersten ist. Das ist nicht unbedingt noch nicht, das hat auch viel damit zu tun, also auch mittlerweile viel mit Status, aber eigentlich ist der Hintergrund, glaube ich, so auch erklärbar. Und die sind auch hierher geflüchtet, um uns auch eine bessere Zukunft zu ermöglichen, und für sie sieht eine bessere Zukunft halt mit so einem Beruf aus und nicht als Künstler. Das ist, heißt jetzt nicht, dass ihr keine Kunst machen sollt, aber es fällt halt einem immer schwer, unsere Eltern zu verurteilen. Wir verstehen auch oft nicht, aus welchem Hintergrund sie kommen, weil wir nicht dasselbe durchgemacht haben wie sie. Aber ich finde, dadurch, wenn man ein Verständnis für deren Ängste hat, kann man denen das auch vielleicht besser erklären und verständnisvoller machen und vielleicht denen auch das System in Deutschland ein bisschen näher bringen, dass sie keine Angst haben brauchten, dass man eine unsichere Zukunft hat, weil im Endeffekt kommt es halt darauf an, ob man selber glücklich ist. Und das muss man halt alles seinen Eltern auch erklären können. Und das kann man, finde ich, auch teilweise erst, wenn man sie auch ein bisschen nachvollziehen kann.
Was du jetzt gerade gesagt hast mit Eltern nachvollziehen, in den vergangenen Folgen ist vielleicht für den einen oder anderen das Bild rübergekommen, dass wir die ganze Zeit unsere Kultur bashen oder so. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht einfach darum, ein paar Sachen aufzuzeigen, die wir eventuell blind einfach angenommen haben und die auch unsere Eltern blind angenommen haben. Und ich merke einfach jetzt auch wieder, dadurch, dass ich sehr viel für mich einfach straight und klar habe und genau weiß, wie ich mein Leben führen möchte, kann ich viel, viel besser mit meiner Mutter ins Gespräch gehen und ihr Sachen erklären. Wir haben schon ein Abi, wir sind gerade im Studium und wenn wir das abgeschlossen haben, irgendwas finden wir schon. Das wird nicht Arzt, Anwalt oder Beamter unbedingt sein oder Ingenieur. Aber viele Eltern haben mittlerweile ja auch schon verstanden, dass es andere Karrierewege gibt. Ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich, dass man denen zeigt, guck mal, das geht. Also da muss man wahrscheinlich erstmal den ersten Paycheck haben und dann den vorzeigen, bevor die tatsächlich glauben, dass das eine Option ist. Ich glaube, das hängt auch davon ab, ob man zu Hause wohnt bei den Eltern oder nicht. Also wir beide wohnen ja jetzt schon länger mit Pause nicht bei den Eltern und dann fragen die auch nicht mehr. Und dann, also ne, solange du deine Miete zahlen kannst, wissen die ja, kriegst irgendwo Geld her. Aber wenn du bei deinen Eltern wohnst und dann halt Musik machst, dann ist es ja, die Eltern finanzieren dich eigentlich noch weiter. Und das ist für die ja auch anstrengend, weil die meistens ja auch nicht die krassesten Jobs haben. Und wenn man dann als 24, 25, 26, vielleicht noch älterer Mensch da immer noch zu Hause sitzt und an seiner Musikkarriere feilt, dann ist das für die wahrscheinlich auch ein bisschen frustrierend. Das Problem ist nur, die Eltern könnten einen ja auch unterstützen, was bestimmt auch in einigen Familien so ist. Also man sieht das zum Beispiel bei Navs 47 in Kanada, dass sie macht ab und zu ja auch Stories, wo ihr Vater oder ihre Mutter drin vorkommt. Und bei Brit hat ja auch in ihrem Album so zwei Sprachnachrichten von ihrer Mutter und ihrem Vater mit eingebaut, wo die sagen, Waldickel und alles Gute und hoffentlich schaffst du das alles und so. Das heißt, dass...
Ja, aber kurz, sorry, dass ich dich kurz unterbreche, bei Brit war das ja auch so, ich habe sie ja interviewt für meine Bachelorarbeit, da war es auch ein langer Prozess. Sie war 18 oder 19, als sie angefangen hat, Musik zu machen. Und jetzt ist sie, glaube ich, 22 oder so. Also sie ist noch relativ jung. Und sie hat sehr jung schon für sich entschlossen, dass sie Vollzeit Musikerin werden will. Und für den Vater war das anfangs sehr schwierig nachzuvollziehen. Und sie hat auch Musik, glaube ich, in ihrem College oder in der Universität als Fach auch gewählt und hat auch studiert das auch, glaube ich, teilweise. Und das ist halt auch so, sie hat von Anfang an gesagt, Musik ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann, alles andere ergibt keinen Sinn. Und natürlich haben die Eltern anfangs gesagt, boah, Musik, was ist das, wieso und was denken die anderen?
Who the fuck cares?
Unsere berühmten Sätze von unseren Eltern, was denken die anderen? Das sind halt auch so Sachen, die bei ihr ein Thema waren. Aber den hat man ja jetzt in ihrem neuen Album gehört, okay, die Eltern stehen trotzdem dahinter. Und das war auch so, dass der Vater, als er angerufen wurde und ihm wurde halt gesagt, ja, was macht denn ihre Tochter? Die macht doch nur Musik. Und dann hat er gesagt, ja, also wenn sie in ein paar Jahren ihre Millionen auf dem Konto hat, dann melde ich mich nochmal bei dir und dann kannst du nochmal sagen, dass sie nur Musik macht.
Mic drop! Ja, aber genau, ja, genau solche Eltern brauchen wir. Also wir brauchen das, also ich fühle nicht die Unterstützung von Eltern in dem Maße, wenn man nicht das machen möchte, was die Eltern eigentlich wollen. Aber das brauchen wir, weil dann funktioniert es auch.
Ja, voll.
Dann kann es auch funktionieren, wenn wir die ganze Zeit gegen die Eltern kämpfen müssen und dann auch noch einen Job nachgehen müssen, der eh schon schwer genug ist für uns und dann auch noch in Deutschland mit Migrationsgeschichte, wo du sowieso noch mal einen Nachteil hast zu erreichen, dann natürlich dauert das dann länger und ist anstrengender.
Ja.
Als wenn man einfach die Eltern im Rücken hat.
Ja. Ja, und was ich jetzt noch zu meiner Bachelorarbeit und zu Independent-Musik noch einfügen würde oder nochmal erwähnen würde, ist, dass es auch, also ich habe ja spezifisch weibliche KünstlerInnen interviewt und da war das halt auch so, dass sie alle gesagt haben, dass es schon als Frau nochmal schwieriger ist.
Ja, also bei mir an der Uni gibt es populäre Musik und Medien als Fach. Und da habe ich jetzt auch schon von 2, 3 Mädels gehört, die dann gesagt haben, boah ey, während Corona als Frau irgendwie jetzt Musik releasen, Unterstützung kriegen, ey, keine Chance. Und bei tamilischen Frauen ist es dann ja auch nochmal so, ich weiß noch, das war damals, als ich Hip-Hop getanzt habe in der Tanzschule, war das so, ne? Also Frauen dürfen sowas nicht machen. So, was ist das, was ist so schlimm daran, wenn man Hip-Hop tanzt? Also es ist ja auch Tanz. Aber da ist halt wieder dieses, ist es artig, ist es was Ordentliches, ist das was Respektables. Und wenn du halt, wenn du jetzt als Frau dann auch noch anfängst zu rappen, wie zum Beispiel Nas 47, ja, RIP, ciao.
Ja, das auch und auch was Kleidung betrifft, also wie du dich anziehst, ja, wie du dich präsentierst.
Ja, viel zu freizügig, ja, wahrscheinlich.
Ja, genau. Und das ist auch so, wo dann auch immer so Backlash kommt. Die Mehrheit von den KünstlerInnen hat gesagt, die haben halt gesagt, dass sie halt auch teilweise Angst haben, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, die sie halt nicht kennen, weil sie Angst haben, dass das anderweitig ausgenutzt wird. Und dass man halt als Frau auch so ein bisschen so dieses Negative hat und dass man Angst hat, dass etwas passiert, dass man auch übergriffig wird oder dass sie sich nicht sicher fühlen. Und das finde ich halt so sehr schade.
Das geht einfach, was heißt schade? Das geht einfach gar nicht. Das ist absoluter Bullcrap und das darf nicht sein.
Ja.
Egal in welcher Branche, egal aus welcher Kultur.
Ja, und ich finde auch, dass das viel damit zusammenhängt, wie Frauen auch in tamischen Filmen dargestellt werden. Das habe ich
ja
auch.
Ist ja auch sehr sexualisiert.
Sehr sexualisiert und auch so, wenn man so überlegt, wie Tänzer zum Beispiel auf intermischen Filmen dargestellt werden. Die sind ja meistens so, die spielen ja keine Hauptrolle, die sind dann nur für eine Musikszene, die werden super sexualisiert auch dargestellt, sowohl Kleidung.
Halbnackt meistens.
Halbnackt
und dann sind die Bewegungen meistens auch alle sehr so.
Ja, so.
Viel Hüfte. Viel Hüfte und viel, sowas.
Ja, genau. Und das ist ja auch so. Und die Texte, die sind ja auch ultra pervers. Die sind übertrieben pervers. Und die sind auch so, das ist, bei Tamilisch ist das, im Tamischen ist das ja oft so, dass es eher so doppeldeutig oder wo man das nicht direkt versteht immer, das Perverse. Also alle Lieder sind gefühlt pervers, aber diese Lieder sind offen pervers. Und dann ist das so, und dann verbindet man natürlich Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, oder Frauen, die
da. Und vor allem im Musik- und tänzerischen Bereich sind, da läuten bei den Eltern wahrscheinlich sofort die Alarmglocken.
Ja,
die
denken so, oh mein Gott, was denken andere Leute, wie immer? Was denken
Kannst
andere
du da
Leute?
Direkt auf den Strich gehen.
Genau, so denken die.
Ja, verstehe ich jetzt auch total.
Ja, und das
also,
muss man.
Habe ich auch vorher verstanden, aber.
Das muss man aber auch den Eltern dann wiederum erklären und wieder Verständnis machen, dass man das nicht macht und dass man weiß, bla bla bla. Das ist halt auch so, Sicherheit hat auch ja viel damit zu tun, was für ein Gefühl man hat. Das muss ja nicht unbedingt etwas passiert sein, aber allein das Gefühl, was man von vielleicht von männlichen Zuschauern oder von anderen oder allgemein, das hat ja gar nichts mit männlich oder weiblich zu tun. Es ist auch so, dass sie ja viele in der Öffentlichkeit stehen und über Instagram auch aktiv sind. Und dann, wenn die dann so Nachrichten bekommen wie du, ey, du Schlampe, du tust nichts Gutes für unsere tamische Kultur. Das sagt ja auch Navini öffentlich. Sie sagt ja öffentlich, wie viele Nachrichten sie bekommt, dass sie nicht tamilisch genug ist. Und das hat, ich finde, Kultur und die Darstellung von einem selbst, das sollte man nicht miteinander vermischen. Das sind starke Persönlichkeiten. Und Navini spricht so gut tamilisch und sie kennt sich wahrscheinlich so viel besser über bestimmte Themen aus und beschäftigt sich mit so viel mehr anderen Sachen. Ich finde, das ist einfach reflektiertes Denken.
Aber ich finde auch, also wenn ich mir ihre Videos angucke, dann bin ich mega geflasht und begeistert, was für ein gutes und hohes Tamilisch sie spricht. Und bin da echt neidisch auch, dass ich das nicht kann, weil ich da einfach ein bisschen in den letzten Jahren gepennt habe und verpennt habe. Aber dass jemand, der so spricht und sich so gut ausdrückt und dann auch noch teilweise höflich und sarkastisch auf Tamil Leute zurechtweist, dass, also dafür einfach Props an diese Frau, dass die sowas kann. Und jeder, der dagegen was sagt, hat für mich einfach seine eigenen Issues und projiziert das einfach auf jemanden, weil er denkt, ja, hier ist ja gerade eine leichte Angriffsfläche.
Ja, ich finde, das sollte sich echt in unserer Gesellschaft verändern, dass wir spezifisch irgendwie Rollen bestimmten Geschlechtern einfach auch zuschreiben und dadurch dann auch immer die Kultur, so als Kulturpolizei Leute dann unterwegs sind. Leute, chillt mal. Wir sind im 21. Jahrhundert, jeder darf machen, was er möchte und das hat nichts mit männlich oder weiblich, also Männer dürfen weinen, Männer dürfen auch Depressionen haben und genauso dürfen Frauen auch, was weiß ich, alles Mögliche machen, was halt in unserer Gesellschaft sich nicht gehört. Und das hat nichts mit unserer Kultur zu tun. Unsere Kultur ist an sich so offen. Leute, wenn ihr euch den Hinduismus anguckt, ne, ihr wisst gar nicht, wie viele erotische Sachen und in wie vielen Texten und keine Ahnung, wie vielen Sachen so viel, so
Kamasutra.
So offen und keine Ahnung gehandhabt wird und dass das dann mit der Zeit irgendwie teilweise verdrängt wurde und dass das so tabuisiert wird und keine Ahnung was und das über
es ist einfach alles so hardcore verdreht und nicht mehr das, was es ursprünglich war und allein dadurch, dass wir eben diese Brahmanisierung ja haben, finde ich, dürften Tamilen sich überhaupt nicht beschweren, wenn jetzt sich irgendwas mit westlicher Kultur vermischt. Weil das ist doch genau dasselbe wie das, was die jetzt gerade ausleben. Aber das ist auch wieder, da brauchst du so ein Verständnis- und Akzeptanzlevel. Das ist einfach zu krass, vor allem für die Generation von unseren Eltern, die ja eben diese Fluchtgeschichte haben und so Angst haben, ihre Identität zu verlieren, dass die jetzt versuchen, an etwas festzuhalten, was eh schon nur verändert ist, in Anführungsstrichen. Und wenn wir dann jetzt noch weiter daran rumrütteln, dann ne, wir reißen den eigentlich den Boden unter den Füßen. Und das ist halt das Problem. Da muss man echt sachte rangehen, mit viel, viel Fingerspitzengefühl und echt sich viel Zeit nehmen. Und viel Zeit heißt nicht 2 Wochen, sondern wahrscheinlich eher 5 Jahre. Also ich merke jetzt gerade schon, wir schweifen sehr hart ab in was passiert bei unseren Eltern, was passiert bei uns, was ist bei denen passiert und wie können wir da miteinander klarkommen, weil das eben essentiell dafür ist, dass wir gut mit unseren Eltern kommunizieren können und dann eben auch das Gespräch über unsere Berufswahl, was eventuell in die Musikschiene gehen könnte, beeinflussen würde. Das heben wir uns dann einfach für eine neue Folge auf und rappen das Ganze einfach mal für heute ab, würde ich sagen.
Es ist auch eine sehr anstrengende Folge gewesen. Also es war eine sehr lange Folge und mit sehr vielen Informationen. Ich hoffe, ihr kommt damit klar. Aber ja. Musik ist halt unser Lieblingsthema überhaupt. Darüber können wir stundenlang reden und wir haben schon so viel gekürzt. Wir hatten so viele andere Ideen noch gehabt. Aber ich hoffe, euch gefällt euch.
Ja, vielleicht gibt es irgendwann ja auch nochmal eine Musik Teil 2. So, zum Schluss haben wir dann noch, wie immer, die Current Obsessions für euch. Mac, was steht da bei dir an?
Bei mir steht diese Woche mal ein Film an, und zwar der neue Film von Surya. Das ist ein tamilischer Schauspieler. Er hat einen neuen Film auf Amazon Prime released, also auf Amazon Prime.
Hä? Auf Prime? Auf Amazon? Was?
Ja, Amazon Prime India. Da werden ja momentan alle Filme released, die gedreht werden. Und es gibt auch viele neue Verträge, die auf Amazon und Netflix laufen. Das ist gerade voll die Welle.
Für tamilische Filme?
Ja, sehr stark sogar.
Geil. Ja. Wann ist das passiert? I didn't
das,
know.
Ich glaube, das fing so ungefähr Anfang Corona-Zeit an. Also es war schon vorher vieles geplant, dass auf Amazon vieles gereleased wird. Aber einige Sachen wurde dann von Amazon auch teilweise aufgekauft oder dann besprochen, dass es auf Amazon gereleased wird. Weil momentan ja auch, also jetzt einige Kinos zeigen wieder Filme, aber viele Kinos sind ja wegen Corona noch geschlossen. Auch in Indien und in Südindien, und der Film war schon seit einem Jahr, glaube ich, fertig, und das ist ein Bombenfilm, also es heißt Surerepote.
Was heißt das?
Das bedeutet, du sollst den Soldat oder den, der was Gutes für die Welt tut, ehren. Der Film ist einfach super gut gedreht und auch die Storyline, und da ist mal eine Hauptdarstellerin, die wirklich eine wichtige Rolle spielt in den Film. Also klar ist Surya der Hero, aber die Heroin, also die Hauptdarstellerin, hat genauso eine wichtige Rolle, und die Beziehung zwischen denen ist mega cool. Ich will nicht so viel spoilern, aber guckt euch den Film an. Ich sage auch nicht, worum es geht, aber das ist einer meiner, also filmisch und darstellerisch ein richtig, richtig guter Film, dass er nicht in den Kinos gelaufen ist. Und falls es in der Zukunft irgendwann mal wieder Film im Kino laufen sollte, dann sollte dieser Film gezeigt werden, weil das ist ein Film, den kann man sich im Kino angucken, und den kann man auch... ja, dafür gebe ich auch gerne 20 Euro aus.
Ja, nice. Also meine current obsession ist was für den Magen. Eigentlich bin ich überhaupt kein Teetrinker, ne? Also bei Tamilen, Tamilinnen ist ja eigentlich so Schwarztee mit Kondensmilch.
Oh mein
voll
Gott, das ist mal
amazing.
Oh mein Gott, ja.
Und ich bin und ich hab's nie gemocht und nie getrunken, also weder pur schwarz noch mit Kondensmilch. Aber eine iranische Freundin von mir hat mir letztens Schwarztee, wir haben dann aber Hafermilch reingemacht, weil wir beide keine Milch mehr trinken, Ingwer und Kardamom. Und das ist so lecker gewesen.
Ja, also Kardamom, also das kannst du dann auch mit Kondensmilch probieren. Also
ja, natürlich, ist dann wahrscheinlich noch geiler, ja, aber ich will ja eben von Milch wegkommen.
Ja.
Aber Ingwer, Kardamom, Schwarztee kann man jeden Morgen auf jeden Fall trinken. Und Ingwer ist ja eh Bombe für den Körper. Und Kardamom schmeckt einfach geil und riecht geil. Ich glaube, das würde ich gerade als Current Obsession benennen.
Das freut mich.
Ja. Dass ich jetzt endlich auf den Geschmack von Schwarztee gekommen
ja,
bin.
Ja, das freut mich.
Wie ein richtiger Tamile.
Ja.
Ja, gut. Also damit haben wir's, ne? We can wrap it up.
Ja.
Für diesen Monat. Und das Coole ist, in der nächsten Folge haben wir uns, also für die nächste Folge, das ist ja dann schon unsere fünfte, haben wir uns kein Thema vorgenommen und wollen da einfach mal so ein bisschen die Themen, die wir schon besprochen haben, das Feedback, das wir dazu bekommen haben, auffangen. Und es wäre super cool, wenn ihr uns dafür auch ein paar Sprachnachrichten reinschickt. Wenn ihr auf unseren Insta-Kanal geht und die Folgen anklickt, könnt ihr über Anchor einfach, da ist so ein Button, Sprachnachricht einschicken, und da könnt ihr uns eben einfach was schicken.
Was ihr noch machen könnt, wer meine Nummer hat, darf mir auch per WhatsApp deren Sprachnachrichten schicken.
Ja, und wir haben ja noch eine E-Mail, also acha.pülle@posteo.de. Da könnt ihr uns ja auch einfach eine Sprachnachricht hinmailen, was ihr gerne hören möchtet, was für Gedanken ihr zu dem habt, was wir bisher released haben. Das darf was Negatives sein, das darf was Positives sein, das darf was Neutrales sein. Da sind wir für alles offen und wollen auch alles ein bisschen aufgreifen. Und ja, das wird dann mal eine reine Laberfolge.
Ja, dann freuen wir uns auf eure Rückmeldungen und auf eure Sprachnotizen und Fragen und hoffen, dass eure Stimmen dann unseren Podcast füllen.
Jo, bis dahin, sagen wir, bleibt gesund.
Ciao.
Jo, tschüssi.